Dem Himmel ganz nah. So habe ich die Predigt für diesen dritten Advent überschrieben und dazu zwei Bibelworte gewählt. Das eine aus der Offenbarung des Johannes, Offenbarung 21, Vers 1, und das andere aus dem zweiten Petrusbrief, Kapitel 3, Vers 13. In der Offenbarung lesen wir: Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und im Petrusbrief: Wir warten aber auf einen neuen Himmel und eine neue Erde nach seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt. Ich frage jetzt nicht, wer unter uns das Glaubensbekenntnis sicher sprechen kann, aber vielleicht ist es dem einen und anderen doch vertraut. Es beginnt: Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen. Dann in dem zweiten Artikel geht es um die Geburt Jesu und seines Lebens und seines Sterbens. Und am Ende des Glaubensbekenntnisses heißt es dann: Ich glaube die Vergebung der Sünden, die Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wenn wir so den Glauben bekennen, und vielleicht mag der ein und andere dieses Bekenntnis genauso mitsprechen, wenn wir also so den Glauben an das ewige Leben in der letzten Strophe des Apostolikums bekennen, dann ist das ein Glaubenszeugnis. Dann ist das im Grunde genau das, was in diesen beiden Versen gesagt ist. Wir warten auf einen neuen Himmel, auf eine neue Erde. Und wir leben diesem neuen Himmel und dieser neuen Erde entgegen. Und das Meer, heißt es in der Offenbarung, wird nicht mehr sein. Wenn ihr jetzt an Palmstrände denkt oder an den Ballermann, an das Mittelmeer oder was, dies Meer ist nicht gemeint, sondern das Meer in der Bibel, in der Offenbarung, ist das Symbolbild des Chaos. Menschen erlebten die Meere als tosende Gewalten und als enorme Kraft. Vielleicht so, wie wir einen Tsunami erlebt haben, da haben wir etwas von dieser tödlichen Gefahr erfahren, die vom Meer ausgehen kann. Und das war den Menschen damals sehr nah und sie hatten dazu noch manch mystische Vorstellung von Seeungeheuern und dergleichen mehr. Und deswegen ist das Meer in der Bibel die Chaosmacht, die vollkommene Unordnung, Symbol des Bösen. Unsere Frage ist oftmals eine ganz andere. Unsere Frage ist vielfach die: Gibt es überhaupt ein Danach? Und falls es ein Danach gibt, was hat uns das zu sagen? Gibt es ein Danach? Ich finde, der Petrusbrief gibt eine wunderbare Antwort. Wir warten auf einen neuen Himmel und eine neue Erde. Wir warten also, dass etwas Neues kommt nach dem Tod und nach dem Ende dieser Welt. Und dann wird eine Verheißung ausgesprochen, die ganz wesentlich ist. Wir warten danach nach seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt. Und ich finde, wenn es kein Danach gäbe, müsste man es erfinden, denn dass wir jetzt keine Gerechtigkeit haben, das ist offensichtlich. Und ich glaube, jeder einigermaßen empfindsame Mensch sehnt sich nach Gerechtigkeit. Wir spüren, wie bedrohend es ist, wenn ein Volk oder wenn Völker in Unordnung geraten, wenn quasi das Meer sie überspielt, wenn das Chaos regiert, wenn es kein Recht, keine Ordnung, keine Rechtsprechung, keine Gewaltenteilung gibt. Ja, die Bibel sagt, es gibt ein Danach und das ist absolut gut, denn das wird einen neuen Himmel, eine neue Erde beschreiben, in denen Gerechtigkeit nicht nur mal vorbeikommt, erscheint, sondern wohnt, also bleibend ist. Einige mögen diesen Gedanken sofort bejahen, andere können sich das aber nun gar nicht vorstellen und auch wer es bejaht, hat irgendwie keine Ahnung von dem, wie es ist. Denn auch wir Christen wissen ja schließlich nicht, wie das sein wird dann im Himmel. Die Bibel beschreibt da das ein und andere, aber nicht jeder freut sich über goldene Gassen und Edelsteine. Wir wissen es nicht. Und ganz überraschend finde ich, Jesus von den Toten auferstanden, kehrt zurück, lebt 40 Tage unter den Menschen und erzählt kein Sterbenswort darüber, wie es da aussieht. Warum hat er das nicht getan? Die Frage ist doch total naheliegend. Mensch, Jesus, du bist zurück, erzähl mal. Komischerweise wird diese Frage überhaupt nicht gestellt und merkwürdigerweise geht Jesus gar nicht drauf ein. Offensichtlich findet er es gar nicht so wichtig, dass wir das alles wissen. Mir scheint deutlich zu sein, dass wir uns darüber nicht in Spekulation verlieren sollen. Die Grenze, die wir nicht überwinden können, diese Grenze bleibt also. Auch die Berichte bereits totgeglaubter Menschen, die wieder reanimiert wurden, helfen uns hier letztlich nicht weiter. Was bleibt, sind Vermutungen, auch Wunschbilder, vage Hoffnungen, manchmal auch demonstrative Gleichgültigkeit gegenüber dem Sterben und dem danach. Viele Menschen fürchten aber noch mehr als den Tod das Sterben und das vielleicht qualvolle Leiden. Nicht wenigen macht der Gedanke große Mühe, einmal den Angehörigen zur Last zu fallen. Mancher meiner Generation hört das schon von seinen Kindern, also dass du das weißt, pflegen werden wir dich nicht. Angst aber auch vor dem Alleingelassenwerden, und zwar in der Stunde des Sterbens. Angst vor der Abhängigkeit von den anderen Menschen. Andere möchten den Tod und das Sterben als rein private Angelegenheit wieder erfahren und begreifen, mit dem jeder dann auch selber fertig werden muss. Es wird also so sein, dass wir den Bibelworten, die wir hörten, gegenüber ganz unterschiedliche Empfindungen haben und ganz unterschiedliche Gedanken hegen. Wir erwarten einen neuen Himmel und eine neue Erde und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Einigen unter uns mag es dabei auch schaudern und das Stichwort von der Jenseitsvertröstung fällt. Jenseitsvertröstung in einer Kirche und Gemeinde des 21. Jahrhunderts. Ich kann das Befremden verstehen, denn es gibt hier nun wahrlich genug zu tun. Sofern wir den persönlichen Glauben an Jesus Christus noch nicht gefunden haben, können wir aus diesem Wort sogar gar keinen Trost ziehen, sondern nur eine Vertröstung daraus hören. Aber Trost und Vertröstung sind ja offensichtlich zweierlei und die Bibel will uns tatsächlich trösten. Gerade das Buch der Offenbarung ist, auch wenn es einen ganz anderen Ruf hat, ein Buch des Trostes. Denn es gibt einen danach und es gibt einen, der auf dich, auf mich wartet. Es gibt diesen neuen Himmel, diese neue Erde, in denen Gerechtigkeit lebt. Es gibt eine Befreiung von aller Mühsal, von aller Qual, von allen Schmerzen. Und diesen Himmel erwarten wir, wenn alle Tränen abgewischt sein werden. Und es wird keine Not mehr sein und kein Geschrei. Lässt sich das Glück dieser Welt auf der Erde finden? Alles Glück dieser Erde? Wesentlich ist die Botschaft des ewigen Lebens, des neuen Himmels und der neuen Erde genau aus diesem Grund. Der Ausblick auf ein Leben nach dem Tod wirkt in der Bibel handlungsprägend und zielgebend. Es ist keineswegs so, dass es hier um eine Vertröstung geht und man sagt nun, überlass die Erde sich selbst, wir tragen dazu nichts mehr bei. Ganz im Gegenteil. Der Ausblick auf das Leben nach dem Tod wirkt in der Bibel immer handlungsprägend und zielgebend. Der Grund dafür ist, dass das jetzige Leben einem endgültigen Ziel entgegenlebt. Oder anders gesagt, das Leben hier ist nicht alles. Auch das ist zunächst nur ein Glaubensbekenntnis, eine Behauptung der Christen. Aber ich denke, wenn wir sie verstehen lernen, wenn wir darauf hören, welche Botschaft darin steckt, dann glaube ich, kann es auch für Menschen, die noch keinen Glauben haben, eine Verheißung werden. Das Leben hier ist nicht alles. Wenn das stimmt, was folgt daraus? Fundamental für das Leben mit Gott ist das Unterwegssein mit Gott. Im Petrusbrief werden die Christen als Wanderer und Pilger angesprochen, ja als Fremde in der jetzigen Welt bezeichnet. Und dieses Fremdsein wurde von den Menschen erfahren und erlebt und es wurde ihnen von außen auch aufgedrängt. Sie litten unter Verfolgung durch Staat und Gesellschaft damals. Auch heute leiden enorm viele Christen in vielen Ländern dieser Welt unter dem Staat und unter Verfolgung. Unter solchen, die sagen, es gibt kein Danach. Und deswegen dürfen wir und werden wir mit dir verfahren, wie es uns beliebt. Wir müssen uns vor niemanden rechtfertigen. Nicht vor irgendwelchen Menschen, nicht vor irgendwelchen Gerichten und schon gar nicht vor Gott. Wo Menschen gequält, gefoltert und unterdrückt werden, da ist der Glaube an einen Gott weit weg. Dass der Gedanke eines Gerichtes weit weg. Für die verfolgte Christengemeinde ist aber der Gedanke des Gerichtes Gottes eine Frohbotschaft. Und nicht, weil es den anderen schlecht gehen wird, sondern weil sie selber Gerechtigkeit erfahren werden. Darin liegt der Trost. Die Menschen litten und leiden durch Staat und Gesellschaft unter Verfolgung. Und dass auch wir Fremde sind, bedeutet, dass wir unterwegs sind in dieser Welt. Und ich glaube, du musst nicht im Gefängnis sitzen und musst nicht drangsaliert werden und kannst dich doch genauso empfinden, wie fremd, fast wie verloren in dieser Welt. Ein Wanderer, ein Pilger, wenn man so will. Darin liegt die Chance unserer Beschäftigung mit dem Leben. Und darin liegt auch die Chance unserer Beschäftigung mit dem Tod, mit dem Sterben. Denn aus Wanderschaft soll Pilgerschaft werden. Und was ist der Unterschied? Vielleicht macht er über die Weihnachtstage, wenn die Gans so richtig schwer im Magen liegt, oder die Roulade, oder der Kartoffelsalat, ich weiß nicht, was es bei euch gibt. Vielleicht macht er dich an diesem Sonntag dann auf den Weg zu einer Wanderschaft. Wir machen einen Verdauungsspaziergang. Und es ist schon sehr deutlich, dass das hier nicht gemeint ist, wenn die Bibel von der Wanderschaft der Christen in dieser Welt spricht. Was ist denn der Unterschied zwischen einem Spaziergang und einer Wanderschaft? Nun, Wanderschaft hört sich schon ein bisschen anstrengender an als Spaziergang. Und was ist der Unterschied zwischen Wanderschaft und Pilgerschaft? Wer pilgert, hat ein Ziel vor Augen. Eine Pilgerreise hat immer ein Ziel. Und das ist das, was die Bibel beschreibt, weshalb sie Christenleben als Pilgerschaft benennt. Wir leben auf ein Ziel hin. Wir stromern nicht wild durch den Wald und wissen auch nicht wohin, sondern wir gehen diesem Ziel entgegen als Pilger in dieser Welt, aber ein Ziel vor Augen. Wo der Ausblick aufs Jenseits, auf das, was die Bibel mit dem Symbolnamen Himmel bezeichnet, wo das entfällt, wo diese Hoffnung verblasst, wo die Verheißung der ewigen Hoffnung wir verlieren, da muss sich dann notwendig fast alle Glückserwartung hier auf dieses Leben in dieser Welt und hier auf Erden konzentrieren. Geht mir der Glaube an den Himmel Gottes verloren, muss ich den Himmel auf der Erde finden. Hier und jetzt muss dann das Paradies stattfinden. Und Spielverderber ist und verloren hat, wer das Paradies hier nicht zu finden vermag. Und da mögen wir einen Augenblick in uns reinhören und du dich selber fragen, wir hatten ja schon zu Beginn des Gottesdienstes die Zeit der Stille, des persönlichen Nachdenkens und Gebetes. Und da wird dir vielleicht bewusst gewesen sein, naja, nach Paradies fühlt es sich hier noch nicht an. Und alle Bemühungen, das Herrliche ins Leben hier hineinzubringen, quasi hineinzuquetschen, die ist so mühsam und so oft bleibt sie unbelohnt. Gut, glücklich sein, das ist unser Wunsch. Ja, und daran ist auch nichts moralisch Zweifelhaftes oder Verwerfliches. Aber es enttäuscht als Lebensprinzip. Glücklich sein, der Wunsch, glücklich zu sein, hier das Paradies zu haben, enttäuscht als Lebensprinzip, als Lebenshoffnung, ist es untauglich. Pilger, sagte ich, haben ein Ziel. Und daran erinnert uns der Advent. Wir erfahren mit dieser Botschaft eine ungeahnte Freiheit, weil die Sorge um das selbstgezimmerte Paradies seine Macht über unser Leben verliert. Und wenn ich nochmal an den Anfang des Gottesdienstes denke, versuch mal mit in diesen Fahrstuhl einzusteigen und ab zum Mond, dann finde ich, wird das sehr schön deutlich. Das ist die Erfahrung, dass die Sehnsucht danach, Last hinter uns zu lassen. Den Hammer mal fallen lassen zu können von der Bemühung, sich selbst das Paradies zu zimmern. Im Glauben, dass da schon eine neue Wohnung für mich bereitsteht. Wieder so ein wunderbares biblisches Bild. Diese Wohnung, sagt Jesus, ist schon eingerichtet. Ich bin zu meinem Vater gegangen und habe da jede Menge Apartments für euch bereitgestellt. Ein großartiges Bild. Und weil da eine Wohnung ist, brauchst du hier nicht Hammer und Meißel und Nagel und musst dir dein Paradies hier auf Erden zimmern und zurechtschustern. Freu dich auf den Advent, freu dich auf das, was kommt. Das war und das ist bleibendes Merkmal christlichen Glaubens und es ist auch das Merkmal gelebter Nachfolge Jesu, dass sich unsere Hoffnung auf das ewige Leben mit der Bereitschaft zur Wanderung in der Fremde zusammenfindet, weil wir Pilger sind mit einem Ziel. Und weil wir Pilger sind, kann uns das Loslassen gelingen und auch die Hinwendung zum anderen Menschen. Und deswegen noch einmal ist es in der Bibel niemals diese Botschaft nur eine Vertröstung, sondern es ist genau dies, es kann dir das Loslassen gelingen. Du kannst etwas von Freiheit und Befreiung erleben. Du kannst dich dem anderen Menschen zuwenden. Denn tatsächlich, wie es so heißt, das Beste, das Schönste kommt noch. Advent bedeutet Ankunft im Leben. Ankunft in diesem Leben, das sich auf das Ende freut, weil das ein ganz neuer Anfang sein wird. Und wenn wir als Christen und du heute als Christ lebst und dieses Weihnachtsfest vielleicht feiern wirst als Christ, dann hat das Neue schon längst begonnen. Dann ist jedes Weihnachtsfest, jede Kerze, die wir anstecken, wieder ein Stück Nähe des Himmels. So ganz nah. Und wenn wir nachher das Abendmahl feiern werden, gleich nach der Zeit, in dem wir Gott loben mit Liedern und ihm singen, wenn du dann nach vorne kommen magst, weil du Glauben an Jesus Christus hast, dann nimm doch mal Brot und Kelch und lass dir diese Verheißung zusprechen, der Anfang hat schon begonnen in meinem Leben. Und es wird einen neuen Anfang geben, eine ewige Herrlichkeit. Und dann bin ich dem Himmel nicht nur ganz nah, sondern mittendrin. In der Mahlfeier danken wir dafür Jesus, der uns diese Verheißung gibt. Amen.